Wir haben zwar noch keinen neuen Papst, dafür haben wir für euch eine neue Folge am Start und damit sagen wir Moin und recht herzlich willkommen zu Tomate Mozzarella, eurem fruchtig-frechen Wohlfühl-Podcast.
Moin! Und wir haben richtig viel im Gepäck. Jetzt in den Ferien habe ich leider ein bisschen mehr Zeit, so auf meinem Bildschirm rumzuwischen. Und in den letzten Tagen, beziehungsweise in der letzten Woche schon, da kam es irgendwie auf, dass alle möglichen Leute sich so Actionfiguren gemacht haben, also so KI generiert und daneben so drei, vier Attribute, die sie und ihre Persönlichkeit auszeichnen. Und meine erste Frage ist, welche drei Attribute würdest du auswählen, wenn du für Papst Franziskus eine Actionfigur kreieren solltest? Das ist nämlich auch eine Aufgabe, die nächste Woche meine Schülerinnen und Schüler bekommen. Die bekommen natürlich so einen Infotext. Aber jetzt einfach aus dem Stegreif ad hoc drei Attribute, die du dem Papst Franziskus als Actionfigur mit an die Hand geben würdest.
Naja, also auf jeden Fall obligatorisch. Er hat ja immer so ein großes Kreuz um den Hals. Das muss auf jeden Fall am Start sein. Dann hat er ja diese traditionelle, ich weiß nicht, ich kenne den Namen nicht von dieser Mütze, die er aufhat, aber die hat bestimmt einen eigenen Namen. Und als drittes würde ich das Papamobil reinpacken.
Das ist die Kappa.
Die Kappa.
Eine weiße Kappa, genau. Also
Genau.
nicht Scappy, sondern die Kappa. Ja, stark. Als erstes würde ich, glaube ich, so einen Mate-Teebecher reintun. Einmal von seiner Herkunft. Er ist ja gebürtig aus Argentinien. Und ich finde, das zeigt auch, dass er quasi an den Menschen interessiert war, weil sein Amt, klar, was er bekleidet hat, ist natürlich wichtig. Aber er selbst hat sich in dem Amt immer nicht so wichtig genommen. Und das finde ich ganz stark. Und das, finde ich, symbolisiert dieser Mate-Teebecher, den ich Ihnen an die Hand geben würde. Als zweites würde ich ihm schwarze Schuhe dazu tun. Einfach aus dem Grund, die Päpste davor haben immer rote Schuhe getragen. Auch ein Zeichen für Macht und so weiter und so fort. Und er hat selbst auch immer schwarze Schuhe getragen. Also ganz normal wie du und ich. Und als drittes würde ich noch eine Lupe dazu tun, einfach weil er den Blick auf den einzelnen Menschen hatte und so aus dem Herz gehandelt hat und den einen oder anderen dazu angehalten hat, näher hinzuschauen, um Knoten zu lösen innerhalb der Kirche. Hat er nicht alles geschafft, ist auch klar, aber das wären meine drei Attribute: Mate-Teebecher, schwarze Schuhe und Lupe.
Stell dir vor, der Papst wäre so ein Trendsetter und hätte so diese, kennst du diese Buffalo mit dieser riesigen Sohle, dieser durchgeschwungenen? Die gab es früher mal.
Das war so Ende der 90er, oder?
Genau, richtig. Wo man immer Angst haben musste, wenn da jemand bergunter läuft, dass der einfach nach vorne umkippt.
Ja.
So. Ich habe gerade gelesen, weil du mit Schwarz und Papst, da habe ich mal geschaut, gab es denn überhaupt schon mal einen schwarzen Papst? Die Antwort ist tatsächlich nein, gab es bisher indirekt, also eigentlich nicht, nicht wirklich. Also nein, gab es nicht. Aber es gibt einen Kandidaten, Peter Turkson heißt der, der kommt aus Ghana, Kardinal Peter Turkson. Und der gilt wohl als heißer Kandidat als Papstnachfolger. Bin ich mal gespannt.
Ein Nachfolger wird auf jeden Fall gewählt und ich habe vier Punkte dabei, wie das Ganze geschieht. Und zwar machen das die Kardinäle, das sind sozusagen das zweithöchste Amt innerhalb der katholischen Kirche. Es sind Kardinäle, die dürfen aber nicht über 80 Jahre alt sein. Die treffen sich in Rom und wählen dann in der Sixtinischen Kapelle. Und in dieser Sixtinischen Kapelle ist im Boden sind sogar Störsender eingebaut, aus dem Grund, weil das quasi unter strenger Geheimhaltung stattfinden soll. Jeder Tag beginnt immer mit einer Messe. Es sind bis zu vier Wahlgänge pro Tag möglich, zwei am Vormittag und zwei am Nachmittag. Es läuft quasi so wie früher bei der Klassensprecherwahl, dass jeder einen Namen auf dem Wahlzettel schreibt und dann vorne auf den Altar in eine Urne legt und um Papst zu werden, muss eine Zweidrittelmehrheit hergestellt werden. Das heißt also, bei 120 Stimmen sind es mindestens 80. Viele schauen dann auf den Schornstein Nähe des Petersplatzes und zwar, welcher Rauch aufsteigt. Nach jedem Wahlgang werden die Wahlzettel nämlich verbrannt und sollte schwarzer Rauch aufsteigen, heißt es, es wurde noch kein neuer Papst gefunden, und steigt weißer Rauch auf, dann wurde ein neuer Papst gewählt. Dann wählt dieserjenige einen neuen Papstnamen, und dieser Name ist im Prinzip auch das Programm. Ich stelle mich ja auch immer vor und sage, der Name ist Programm, und so sollte das eben halt beim Papst auch sein, dass sein Name Programm ist. Und dann wird es eben halt verkündet an der Loggia mit dem Ausruf Habemus Papam. Wir haben einen neuen Papst. So läuft das Ganze. Und es geht nämlich los, und zwar frühestens am 6. Mai und spätestens am 11. Mai. In dieser Zeit, also frühestens am 15. Tag nach dem Tod und spätestens am 20. Tag nach dem Tod. Man denkt jetzt so krass, was für ein Reglement dahinter steckt. Aber das ist einfach dem geschuldet, weil teilweise hat es im Mittelalter auch Monate gedauert, ehe alle Kardinäle zusammengekommen sind. Und das soll ja möglichst schnell sein in einer schnellen Zeit, dass man auch schnell sich einig wird. Da bin ich gespannt.
Was ich mich immer gefragt habe, warum ist denn der Papst immer ein betagter Herr? Also gibt es da vorher, keine Ahnung, muss der so und so viele Jahre im Amt gewesen sein oder muss der schon offiziell Rentenpunkte gesammelt haben? Oder was ist denn da der Hintergrund? Weil es gibt ja keinen Papst, der irgendwie vor dem 65. Lebensjahr, glaube ich, ins Amt tritt.
Es gab in der Geschichte auch schon zwei Kinderpäpste, die zwischen 14 und 16 Jahre alt gewesen sind. Aber das ist so ähnlich gewesen wie quasi Kinderkaiser oder Könige, die dann einfach nur Spielball der anderen Mächtigen gewesen sind. Ich meine, um sich eine Stellung innerhalb eines Unternehmens, innerhalb einer Gemeinschaft zu erarbeiten, da braucht es eben halt Zeit. Ich denke, deswegen sind die auf jeden Fall älter. Ich meine, dass man auch Kardinal erst mit dem 45. Lebensjahr werden kann. Aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ach so, noch dazu. Und zwar, eigentlich könnte im Prinzip jeder männliche getaufte Katholik neuer Papst werden. Deswegen ist in der Sixtinischen Kapelle auch immer quasi Insignien schon vorbereitet, falls jemand gewählt werden würde, der eben halt noch keine Bischofsweihe hat. Aber man sollte auf jeden Fall die Priesterweihe haben. Insofern können es Leute ab 35 sein, theoretisch. Andererseits müssen die Leute natürlich auch einen gewissen Bekanntheitsgrad haben, um eben gewählt zu werden. Ähnlich wie bei der Klassensprecherwahl. Jemand, der neu dazukommt, den vielleicht noch nicht so viele Leute kennen, der hat vielleicht jetzt nicht so große Chancen da auf das Klassensprecheramt. Das Spannende ist, dass zwei Drittel der amtierenden Kardinäle von Papst Franziskus selbst ernannt worden sind. Also dass er auch schon quasi eine Richtung der Kirche vorgibt oder eingeschlagen hat, hinter der die Kirche als solche, als Institution auch nicht mehr zurück kann. Und hat so schon ein paar Pflöcke reingehauen, an denen man sich orientieren kann.
Ich glaube, wir müssten mal eine eigene Folge darüber machen, weil selbst der Vatikan selber ist ja unglaublich vielseitig. Schon allein, wenn man überlegt, was die an Kunstschätzen da in ihren heiligen Hallen haben. Das ist ja unglaublich.
Was auch unglaublich ist und viele Facetten hat, ist die Tabelle der zweiten Bundesliga. Es ist so verrückt dieses Jahr. Ich habe gerade mal geschaut, wer steigt auf, wer bleibt da. Und es ist tatsächlich so, dass bis Platz 10 noch alles drin ist. Denn der Hamburger Sportverein, momentan auf Platz 2 mit 53 Punkten, kann noch bis auf Platz 10 abrutschen. Hinten in der Tabelle sieht es wie folgt aus. Sogar der Jan kann es noch schaffen auf den 15. Platz, wenn die jetzt richtig einen abreißen. Die stehen momentan mit 22 Punkten auf dem letzten Platz.
Das ist richtig. Da sieht es in der ersten Liga nicht arg viel klarer aus, aber ich denke mal, die unteren drei Plätze der Tabelle sind relativ fixiert. Ich denke, St. Pauli ist mit 7 Punkten vor dem drittletzten, glaube ich, relativ weit abgeschlagen. Ich glaube, da lassen sie sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Von dem her denke ich, dass das Tabellenkeller zumindest geschwätzt ist. Soweit sind ja jetzt auch nur noch 4 Spieltage, wenn ich es richtig im Kopf habe. Genau. Ja, für den VfB ist es leider so, dass viel passieren muss, auch bei den anderen Mannschaften, um da nochmal den Anschluss an die internationalen Plätze überhaupt irgendwie zu bekommen. Aktuell sieht es nicht so gut aus, obwohl man am Wochenende wirklich ein Feuerwerk abgefeuert hat in der ersten Hälfte. Das war wirklich, das war total verrückt. Also man hat die erste Hälfte gesehen und mir tun halt die Leute leid, die dann gedacht haben, ah ja, dann gucke ich mir die zweite Hälfte an, da geht es dann genauso weiter, weil genau das ist nicht passiert. Man hatte 8 Tore in 45 Minuten und dann war es das. Und so hat man sich dann auch verabschiedet. Das heißt, eigentlich hätte er nach 45 Minuten abpfeifen können, hätte genauso viel gebracht.
Wobei, ich muss sagen, es war richtig spannend. Ich habe mir die, ich bin quasi drauf reingefallen und habe mir vor dem Hamburg-Spiel dann noch die zweite Hälfte vom VfB angeschaut. Und es war echt ein Hin und Her und so. Und auch im HSV-Spiel wurde Bundesliga-Geschichte geschrieben oder sogar Profifußball-Geschichte. Denn nach 70 Sekunden gab es eine glatt rote Karte und das gab es eben auch noch nie. Was es wahrscheinlich auch noch nie gegeben hat, ist, dass man 90 Minuten in Überzahl gespielt hat und einfach diesen Ball nicht hinter die Linie des anderen Tors, ob mit oder ohne Netz, ob mit Holzrahmen oder nicht, hat man einfach nicht geschafft. Wo wir auch schon beim nächsten wären, und zwar, wusstest du, seit 1896 sind zum Beispiel Bäume auf Fußballplätzen offiziell verboten, seit 1871 das Handspiel. Seit 1891 dürfen nur noch Tore mit Netz verwendet werden. Seit 1970 darf das Los nicht mehr bei Unentschieden entscheiden, wer gewonnen hat. Und ein Jahr später, 1971, wurde eingeführt, dass es keine Tore mehr aus einfachem Holz geben darf.
Stell dir vor, du bist bei einem Fußballspiel 1870. Ein Spieler muss vom Feld getragen werden, weil er gegen den Baum läuft. Das Tor wird nicht gegeben, weil man nicht weiß, ob er drin war oder nicht, weil man hat ja kein Netz. Also es waren schon wilde Zeiten damals. Da waren die Bälle halt noch aus wirklichem Leder.
Ja, das stimmt. Ein berühmter Fußballspieler hat mal gesagt, es bräuchte Eier. Im Urlaub liebe ich es, einfach so ein frisch gekochtes Frühstücksei, am besten wachsweich. Dazu hat Loriot auch schon einen Sketch gemacht. Das Frühstücksei heißt es. Das ist mit Bertha und ihrem Mann. Und da ist die Problematik, dass das Ei hart ist. Jetzt bin ich ein bisschen abgekommen. Was wollte ich eigentlich sagen? Wenn ihr das perfekte Frühstücksei machen wollt, dann lege ich euch folgende Internetseite ans Herz. Und zwar eierfans.de. Und da gibt es nämlich ein Eierkochrechner. Da kann man nämlich angeben, wie möchte ich das Ergebnis? Flüssig, weich oder hart? Dann gebe ich ein, wie viel Meter über dem Meeresspiegel ich gerade bin. Dann die Eiertemperatur, ob Zimmertemperatur oder Kühlschrank. Dann die Eiergröße, S, M, L oder XL. Den Eierdurchmesser im Millimeter und das Eiergewicht. Und dann kann ich nämlich die Zeit berechnen, die mein Ei braucht, um das gewünschte Ergebnis zu haben. Eierfans.de, einfach spitze.
Und wie isst du dein Ei am liebsten? Also wachsweich hast du gesagt, ne? Also ist es dann, wenn der Kern noch rausläuft, wenn man reinsticht? Oder ein bisschen fester?
Ja, ganz leicht in der Mitte ist es dann noch flüssig, aber an sich so wachsartig.
Ich muss sagen, bei mir ist es so, man muss das Weiße von der Kugel quasi lösen können. Also ich mag das schon, wenn das richtig schön fest ist alles. Und ich esse auch mein Ei ohne alles. Also ohne Salz, ohne Maggi sowieso. Einfach Ei und fertig. Da muss nichts Geschnörkeltes oder irgendwie was Extravagantes. Und letzt hat mir einer erklärt, dass wir unsere Spiegeleier alle falsch machen. Jetzt muss ich gerade schauen. Ich glaube, die Amis, die machen das. Die machen dieses Upside-Down-Egg. Das heißt, die werden es von beiden Seiten braten. Und eigentlich muss es mit dem Gelben nach unten in die Pfanne. So hieß es zu mir. Weil das, was wir machen, ist eigentlich ein Sunny-Side-Up-Egg. Und dann ist das Weiße und oben drauf schwimmt quasi das gelbe Auge. Und eigentlich musst du es quasi dann wenden, damit quasi das Gelbe auch nochmal in der Pfanne braten kann. Hast du es schon mal probiert?
Ja, das habe ich tatsächlich in Australien so kennengelernt. Da haben die Spiegeleier nur so gemacht. Bei uns in der Familie ist es quasi Spiegelei australische Art.
Machst du denn in Australien?
2008 zum Weltjugendtag.
Was? Warst du in Melbourne oder wo warst du denn?
Das war in Sydney.
In Sydney hast du die Pregnant Oyster begutachtet. Das schöne Opernhaus. Ich war, glaube ich, einmal am. Nee, das war nicht Weltjugendtag, das war irgendwo so ein Kirchentag in Stuttgart. War aber auch ganz witzig. War ein Konzert auch.
Ob Stuttgart oder Sydney, ganz egal. Hauptsache Konzert. Und ich habe einen kleinen Persönlichkeitstest mitgebracht. Und zwar, welcher Konzerttyp bist du? Erste Frage: Was tust du, wenn du ein Einhorn triffst, das dir ein VIP-Ticket für ein Konzert anbietet? A. Ich steige auf und reite direkt zur Bühne. B. Ich frage, ob ich mein Glitzer-Overall anziehen soll. C. Ich schrei, aber nur, wenn es Freibier gibt. Oder D, ich schenke dem Einhorn ein Freundschaftsarmband und frage, ob es auch Merch gibt.
Ich nehme Antwort E. Meine Mama hat gesagt, ich darf nicht mit Fremden reden. Oder doch Antwort A, dass ich zur Bühne reite. Das kommt eigentlich schon cool.
Okay, Frage 2. Dein Festival-Outfit besteht aus A, einer Diskokugel, die ich mir um den Hals gehängt habe, B, Gummistiefeln, Einhorn-Haarreif und einem Cape im Pommesprint. C, nur Konfetti, der Rest ist Einstellungssache. Oder D, mit einem Shirt mit dem Aufdruck, ich bin nur wegen der Vorband hier.
Ich bin tatsächlich nur wegen der Vorband da. Kennst du das, wenn die Vorband besser ist als die eigentliche Band?
Habe ich tatsächlich noch nie erlebt. Ich habe schon Vorbands erlebt, die genauso gut sind wie die eigentliche Band, weil ich gehe als Fan dahin von der Band. Aber die Vorbands abzufeiern, da bin ich auf jeden Fall trotzdem immer mit dabei. Gute Überleitung zur nächsten Frage, und zwar: Was machst du, wenn du im Moshpit plötzlich dein Croissant verlierst? A. Ich stürze mich heldenhaft hinein. B. Ich schreie "Mein Baby!" und schlag Alarm. C. Ich ersetze es mit einem Hotdog vom Nachbarn, der merkt es nicht. Oder D. Ich gründe spontan eine Croissant-Gedenkminute mit Kerzen und trauriger Musik.
Ja, dann nehme ich C. Ist ja auch vernünftig. Wer ist denn im Moshpit bitte Croissant?
Wenn dein Lieblingslied beginnt, wie reagierst du? Ich fliege rückwärts in den Orbit vor Ekstase. B. Ich baue eine Mini-Choreografie mit Hampelmännchen ein. C. Ich friere ein, schaue dramatisch in den Himmel und flüstere, das ist mein Moment. Oder D. Ich filme alles mit 7 Kameras und einer Drohne.
C, ich würde es eher genießen.
Dein größter Albtraum beim Konzert ist, der Gitarrist spielt ein anderes Lied als die Band. B. Du wirst von einem Fan von Helene Fischer verwechselt. C. Jemand nennt dein Lieblingslied ganz okay. Oder D. Dein Getränk ist warm und es ist Apfelschorle.
Ja, spricht für sich. D, ganz klar.
Also, es gibt nämlich folgende Möglichkeiten. Wenn du meistens A gehabt hättest, bist du der Bühnenstürmer. Du bist vorne mit dabei, springst höher als alle anderen und bist innerlich schon Mitglied der Band. Meistens B ist der bunte Vogel. Outfit ist mein Statement. Du kommst nicht zum Hören, sondern zum Leuchten. Für dich ist jedes Konzert ein Kostümwettbewerb mit Soundtrack. Und wenn du meistens C gehabt hättest, bist du der Chaot mit Herz. Du vergisst alles außer die Musik, inklusive deine Schuhe, Freunde und wo du geparkt hast. Aber hey, du hast Spaß. Und meistens D ist der ironische Genießer. Du bist dabei, aber auf deine ganz eigene Art. Du liebst Musik, aber bitte nicht zu laut. Und ja, du hast deinen Platz ganz hinten, direkt an der Wurstbude. Und du bist nämlich eine Mischung aus C und D. Das heißt, der Chaot mit Herz, der auch genießen kann.
Das klingt doch gut. Ja, ich bin eher so der Genießertyp, die ganze Atmosphäre aufzunehmen, wenn es gut organisiert ist. Solche Sachen mag ich. Wir haben 22 Uhr. Wir schreiben den 22. April. Ich habe Bock auf Fusa. Aber das Gute ist, die Natur möchte nicht, dass ich Fusa esse, weil ich habe keine Fusa-Streifen. Also muss ich mir jetzt eine Alternative suchen? Ihr sucht euch bitte keine Alternative, denn es kann nur eine geben und das ist Tomate Mozzarella, euer Lieblingspodcast. Wir verabschieden uns, wünschen euch von Herzen eine wunderschöne, angenehme Woche. Wir hören uns bald wieder, wenn es heißt Tomate Mozzarella, euer fruchtig-frecher Wohlfühl-Podcast. Bis dahin, haltet bitte die Ohren steif, passt auf euch auf, alles Gute und adieu.
Ciao.
Ciao.